Wir werden nächste Woche Weihnachten feiern. Deswegen möchte ich heute einmal die Geschichte aus der Bibel lesen, die wir eben auch schon im Lied aufgegriffen haben, wo Fremde zu Jesus kamen, um ihn zu verehren. Ich möchte euch gerne einladen, eure Bibeln aufzuschlagen, wenn ihr welche dabei habt. Wenn nicht, dann werdet ihr sie jetzt auch hier auf der Leinwand sehen. Ich möchte gerne mit euch lesen aus dem Matthäusevangelium, der Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Es steht: Jesus wurde in der Regierungszeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren. Da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist denn der König der Juden, der geboren wurde? Wir haben nämlich im Osten seinen Stern gesehen und sind gekommen, um ihm unsere Ehrerbietung zu erweisen. Als der König Herodes das hörte, machte er sich große Sorgen und ganz Jerusalem ebenso. Er ließ alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenrufen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie antworteten ihm: In Bethlehem, in Judäa. So steht es nämlich im Buch des Propheten: Und du, Bethlehem in Judäa, bist keineswegs die geringste der Provinzen von Juda, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden wird. Daraufhin ließ Herodes die Magier heimlich zu sich rufen und befragte sie, wann genau der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Wenn ihr dort ankommt, forscht genau nach dem Kind. Und sobald ihr es gefunden habt, teilt es mir mit, damit auch ich dorthin kommen und ihm meine Ehrerbietung erweisen kann. Als sie das vom König gehört hatten, gingen sie nach Bethlehem. Und siehe, der Stern, den sie im Osten gesichtet hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Haus stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, freuten sie sich mit sehr großer Freude. Und als sie in das Haus kamen, sahen sie das Kind mit seiner Mutter Maria. Sie fielen nieder und verehrten Jesus. Dann öffneten sie ihre Schatzkisten und machten ihm Geschenke: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Doch in einem Traum wurden sie gewarnt, nicht zu Herodes zurückzukehren. Da reisten sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. In einer Woche ist Weihnachten und zu Weihnachten gibt es sehr viele Traditionen, sehr viele Legenden, die in unserer Kultur uns mit Weihnachten in Verbindung stehen. Ich bin in einer Gemeinde in Frankfurt, die ungefähr zu zwei Dritteln aus Nichtdeutschen besteht, und da ist Weihnachten natürlich immer ganz anders als in einer Gemeinde, die nur aus Deutschen besteht. In unserer deutschen Kultur, da gibt es viele typische Begriffe, die man mit Weihnachten assoziiert. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert und gesehen, das hier, was ihr an der Leinwand seht, das sind so ganz typische Dinge, die Menschen in Deutschland mit Weihnachten in Verbindung bringen. Aber wenn ihr euch das anseht, dann werdet ihr schnell merken, das meiste davon hat eigentlich nicht wirklich etwas mit der Weihnachtsgeschichte zu tun. Nämlich der Geschichte, dass, wie wir es eben auch gesungen haben, dass Gott selbst, der einzige, der wahre Gott, auf diese Erde gekommen ist, in menschlicher Gestalt, um uns zu erlösen, dem er in Jesus Christus, dem Retter der Welt, geboren wurde. Und auch unser Text hier aus Matthäus 2, der hat im Laufe der Zeit ganz viele Traditionen und Legendenbildungen erfahren, die aber bei genauerer Betrachtung gar nicht so richtig viel mit dem Bibeltext zu tun haben. Hier in Deutschland ist es so, dass diese Magier, von denen der Bibeltext redet, die heiligen drei Könige genannt werden. Ihre angeblichen Namen sind Kaspar, Melchior und Balthasar. In der katholischen Kirche werden sie als Heilige verehrt und sogar die größte Kirche Deutschlands, der Kölner Dom, wurde zu ihren Ehren errichtet, um Reliquien von ihnen aufzunehmen, die seit ungefähr 900 Jahren dort liegen. Ihr Gedenktag am 6. Januar ist das Dreikönigsfest. Und an diesem Tag ziehen Sternsänger von Haus zu Haus, sammeln Geld für wohltätige Zwecke und schreiben an die Haustüren C, M und B, also Kaspar, Melchior und Balthasar. Was hat diese ganze Sache mit unserem Bibeltext zu tun? Ehrlich zu sein, eigentlich gar nichts. Hier sehen wir, dass diese heiligen drei Könige weder heilig waren, noch waren es unbedingt drei, noch waren es Könige. Im Gegenteil, es waren heidnische Magier, die eigentlich nichts über Gott wussten. Es waren nicht unbedingt drei, hier steht nur, dass sie Jesus drei verschiedene Arten von Geschenken mitgaben. Aber wie viele Leute es waren, steht da nicht. Und es waren auch keine Könige. Magier hatten im Nahen Osten zu dieser Zeit zwar große politische Bedeutung, aber es waren keine Könige. Alle Legenden, die sich in unserer Kultur rund um diesen Text hier gebildet haben, sind nicht so ganz aus dem Text nachvollziehbar. Aber der Bericht hier aus der Bibel, der ist so interessant, aber auch so kurz und knapp gehalten, dass es ganz selbstverständlich war, dass Leute im Laufe der Zeit dann gerne noch etwas dazu erfunden haben, dass sie gerne mehr Informationen über diese Leute haben wollten. Und da ist es ganz wichtig, sich daran zu erinnern, das, was Matthäus hier schreibt, das ist ein historischer Bericht. Das ist wirklich ein historischer Bericht. Guckt ihn euch nochmal an. Er beginnt mit einer Datumsangabe. Da steht, dass Jesus in der Regierungszeit des Königs Herodes geboren wurde. Und dieser König Herodes, der ist geschichtlich sehr gut bekannt. Er wurde 73 vor Christus geboren, stammt aus einer politisch sehr einflussreichen edomitischen Familie und wurde mit römischer Unterstützung zum König über das Gebiet von Israel ungefähr ernannt. Im Jahr 37 vor Christus hat er, ich habe euch sogar noch ein Bild mitgebracht, fällt mir gerade ein, das hier ist König Herodes. Er hat Jerusalem erobert mit römischen Truppen, hat ein furchtbares Blutbad angerichtet und hat dann die Herrschaft über Israel bekommen. Seine Regierung hat in der Region zu viel Stabilität geführt, aber es war gleichzeitig auch eine gewisse Schreckensherrschaft. Die jüdische Bevölkerung hat ihn gehasst und gefürchtet, weil er dafür bekannt war, mit großer Härte gegen politische Feinde vorzugehen. Jeder, der ihm irgendwie gefährlich werden konnte, musste sterben. Und Herodes hat sogar viele seiner eigenen Verwandten umbringen lassen. Zuerst seinen Schwager, dann seine eigene Frau, dann deren Mutter, dann drei seiner eigenen Söhne. Der römische Kaiser Augustus soll einmal gesagt haben, es ist besser, ein Schwein am Hof des Herodes zu sein, als sein Verwandter. Er hat immer wieder versucht, sich bei der jüdischen Bevölkerung einzuschmeicheln. Er ist zum Judentum übergetreten, hat den Tempel in Jerusalem ganz prächtig neu gebaut und gleichzeitig hat er auch immer versucht, sich bei den Römern einzuschmeicheln und hat zum Beispiel in Israel viele heidnische Tempel für die römischen Götter errichten lassen. Je länger Herodes regiert hat, desto größer wurde dann auch sein Verfolgungswahn. Er hatte immer stärkere Angst um seine Macht. Das berichten mehrere Geschichtsschreiber. Und wie Matthäus hier seine Reaktion auf die Geburt von Jesus schildert, das passt perfekt in das historische Bild von diesem König Herodes in die letzten Regierungsjahre. Zu dieser Zeit wurde Jesus in Bethlehem geboren, der Stadt, aus der auch der König David gekommen war, ungefähr 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und da kamen Magier nach Jerusalem und wurden bei Herodes vorstellig. Dieser Begriff Magier, der war die Berufsbezeichnung für eine ganz besondere Kaste von adligen babylonischen Gelehrten aus dem heutigen Irak. Es waren heidnische Theologen, aber es waren gleichzeitig auch Naturwissenschaftler, so Universalgelehrte. Und sie haben Astrologie betrieben und waren politisch auch einflussreich, waren wichtige Berater des babylonischen Königs. Seit dem Exil der Juden, 600 Jahre vorher, nach Babylon, da gab es auch eine große jüdische Bevölkerung in Babylon. Und so kam es, dass auch die Erwartung des jüdischen Messias unter der heidnischen Bevölkerung in Babylonien weit verbreitet war. Und jetzt auf einmal kam da so eine Gruppe von babylonischen Magiern aus dem Irak nach Jerusalem gereist und hat erzählt, dass ihre Sterndeutung ihnen irgendwie mitgeteilt hat, dass ein neuer jüdischer König geboren worden sei. Es gibt sehr viele unterschiedliche Theorien darüber, was dieser Stern gewesen sein könnte, den diese Magier gesehen haben. Letztlich weiß man es heute nicht, aber ist auch egal. Irgendwie hat Gott diesen heidnischen Magiern auf irgendeine Art und Weise mitgeteilt, dass Jesus Christus geboren worden war. Und diese Magier sind dann also nach Jerusalem gereist, um diesem neuen König ihre Reverenz zu erweisen. Das heißt, nicht unbedingt ihn wirklich als Gott anzubeten, sondern wahrscheinlich hieß das eher, ihn bewusst politisch anzuerkennen und ihm symbolisch Tribut zu zahlen. Dieses Wort, sich vor einem König niederwerfen oder wie es hier heißt, ihm Ehrerbietung erweisen, das ist im Griechischen genau das gleiche Wort wie Gott anbeten. Von Babylonien aus waren diese Leute ungefähr 2 Monate lang auf Kamelen unterwegs. Es war eine sehr lange, sehr anstrengende und kostspielige Reise, mitten durch die Wüste. Und selbstverständlich haben diese Magier dann zuerst in Jerusalem, im Königspalast, nachgefragt, weil sie dachten, da muss der neue König dort geboren worden sein. Und sie waren wahrscheinlich völlig erstaunt, dass Herodes ihnen erzählt hat, nein, ich habe kein neues Kind bekommen. Sondern im Gegenteil, Herodes hat einen großen Schreck bekommen, als er das hörte. Weil er wusste, dass die Juden einen großen zukünftigen König erwarteten, den Messias. Und er hat befürchtet, dass die Ankunft der Magier dazu führen könnte, dass die Juden jetzt noch stärker den Messias erwarten und dass das zu einer politischen Bedrohung für ihn werden könnte. Auch ganz Jerusalem erschrickt, denn sie fürchteten, dass Herodes jetzt ein neues Blutbad anrichten könnte. Aber Herodes war auch bekannt für seine Verschlagenheit. Und deswegen hat er die Magier nicht einfach umbringen lassen, sondern er wollte sie zuerst vorsichtig aushorchen, welche Informationen sie haben. Deswegen versammelte er den Hohen Rat, das höchste jüdische Gremium zu dieser Zeit, und fragte sie, wo der Messias denn eigentlich laut der Bibel geboren werden sollte. Und die jüdischen Theologen konnten diese Frage ganz leicht beantworten. Natürlich in Bethlehem. Denn der Prophet Micha hatte das geweissagt, dass der Messias aus Bethlehem kommen würde. Der Vers 6 hier in unserem Vers, in unserem Text, das ist ein ganz direktes Zitat aus dem Propheten Micha. Und in Vers 7 geht es dann weiter damit, dass Herodes, nachdem er den Ort der Geburt herausgefunden hatte, jetzt anfängt zu fragen nach der Zeit der Geburt. Er will alles ganz genau wissen, um seine Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Und die Ankunft der Magier hätte so leicht dazu führen können, dass sich Gerüchte um einen jüdischen Messias ausbreiten. Herodes wollte da mit äußerster Härte vorgehen, um diese Gerüchte im Keim zu ersticken. Sein ursprünglicher Plan war wahrscheinlich, wenn es so ein Kind geben sollte, dann will ich es umbringen. Deswegen schickt er die Magier zuerst nach Bethlehem, damit sie später berichten, ob sie den Messias dort wirklich gefunden haben. Und er heuchelt ihnen vor, dass er das wissen möchte, um ihm auch seine Ehrerbietung erweisen zu können. Herodes hatte diese Magier heimlich zu sich kommen lassen, also wahrscheinlich mitten in der Nacht. Und in derselben Nacht brechen sie noch nach Bethlehem auf. Wahrscheinlich waren sie zu diesem Zeitpunkt zutiefst enttäuscht. Sie waren ja mit hohen Erwartungen nach Jerusalem gekommen, hatten extra eine sehr lange Reise auf sich genommen, um den neuen König der Juden zu sehen. Aber ihre freudige Frage hatte nur Entsetzen ausgelöst. Aber dann passierte etwas ganz Merkwürdiges. Gott tat ein Wunder, um diese Leute dann richtig zu leiten. In Vers 9 seht ihr, dass der Stern, den sie vorher schon mal gesehen hatten, der schien den ganzen Weg über ihnen und führte sie genau zum richtigen Ort. So verhält sich kein normaler Stern. Aber die Magier waren jetzt auf einmal sicher, ja, jetzt sind wir wirklich auf dem richtigen Weg. Und ihre Enttäuschung über diesen merkwürdigen Empfang in Jerusalem schlug in Begeisterung um. Sie kamen bei Jesus an, sie verehrten ihn als König der Juden, sie fielen vor ihm nieder und das, obwohl sie ihn nicht wie erwartet im Königspalast gefunden hatten, sondern in einer schmutzigen Hütte. Und sie brachten ihm auch Geschenke, so wie es im Nahen Osten üblich war. Typische Gegenstände aus ihrer Heimat, Gold und Gewürze, also Weihrauch und Myrrhe. Den Rest der Nacht haben sie dann bei Jesu Familie übernachtet und irgendwie, auf irgendeine Weise, zeigte Gott ihnen im Traum in dieser Nacht dann, dass sie besser nicht zu Herodes zurückkehren sollten. Vermutlich rettete Gott ihnen damit das Leben, denn Herodes hätte sie wahrscheinlich kaum am Leben gelassen, wenn sie ihm alle Informationen geliefert hätten. Und daraufhin reisten die Magier dann auf einem anderen Weg in den Irak zurück. Wahrscheinlich direkt am nächsten Morgen in aller Heimlichkeit. Das ist der historische Bericht, den Matthäus uns liefert. Und die Frage ist natürlich, wenn man jetzt so etwas liest, was hat diese Geschichte, die sich vor 2000 Jahren irgendwo im Nahen Osten zugetragen hat, eigentlich mit uns zu tun? Naja, was ich besonders auffällig fand, als ich diesen Text hier gelesen habe, das war, dass er zeigt, wie krass unterschiedlich verschiedene Menschen auf Jesus reagieren. Da ist zunächst einmal der König Herodes. Der hält sich selbst für den einzig wahren König und sieht in Jesus nur die politische Bedrohung. Er möchte nichts und niemanden neben sich zulassen und reagiert deswegen von Anfang an mit Hass und Verfolgung auf Jesus. dass selbst heidnische Magier aus einem völlig fernen Land zu ihm kommen und ihm berichten, dass Gott ihnen offenbart hatte, dass es einen neuen König der Juden geben würde. Da hat Gott Herodes die Chance gegeben, das anzuerkennen. Das hätte ihn aufrütteln können. Gott hat ihm die Chance gegeben, diesen Messias vielleicht auch als seinen König anzuerkennen. Aber Herodes hat genau das Gegenteil getan. Er verhärtet sein Herz und versucht, die Wahrheit zu unterdrücken. Und später im selben Kapitel in Vers 16, da lesen wir dann, was er getan hat. Es steht, als Herodes merkte, dass er von den Magiern hintergangen worden war, wurde er sehr wütend. Er sandte Soldaten aus und ließ alle Jungen in Bethlehem und der ganzen Umgebung umbringen, die 2 Jahre alt oder jünger waren, gemäß der Zeit, die er durch die Magier herausgefunden hatte. Als dieser erste Plan von Herodes gescheitert war, Jesus zu töten, da hat er später ein Blutbad angerichtet. Der hat weiterhin mit aller Gewalt versucht, jedes Gerücht um einen möglichen Messias zu unterdrücken. Und diese Reaktion auf Jesus, die gibt es auch heute noch. Es gibt auch heute noch Menschen, die auf Jesu kommen, nur mit Hass und Ablehnung reagieren. Die Botschaft von Weihnachten ist ja genau, dass Gott tatsächlich zu uns gekommen ist. Aber es gibt immer wieder Menschen, die sagen, nein, das passt uns nicht. Gott soll weggehen, er soll uns in Ruhe lassen. Doch heute sind es tatsächlich häufig noch die politischen Machthaber, die jeden Gedanken an Jesus Christus unterdrücken wollen. Das ist der Grund, warum auch heute noch 360 Millionen Christen auf der Welt unter staatlicher Verfolgung leiden. Die Mehrzahl der Christen auf der Welt wird in irgendeiner Weise bedrängt oder unterdrückt oder diskriminiert um ihres Glaubens willen. Vor allem in islamisch geprägten Ländern ist das sehr auffällig. In über 60 Ländern der Welt werden Christen um ihres Glaubens willen heftig verfolgt. Und jedes Jahr sterben ungefähr 150.000 Christen wegen ihres Glaubens an Jesus. Laut vielen, vielen Studien sind Christen die am meisten unterdrückte und verfolgte religiöse Gemeinschaft der Welt. Diese Reaktion von Herodes auf Jesus, die hat bis heute viele Nachahmer gefunden. Aber fast genauso schlimm ist die Reaktion der jüdischen Obrigkeit gewesen. Die Hohepriester und Schriftgelehrten, das waren Leute, die sich perfekt mit der Bibel auskannten, die alles über die Erwartung des Messias wussten. Aber statt sich jetzt über die Nachricht der Magier zu freuen, haben sie nur Angst bekommen. Denn wenn dieser Messias tatsächlich kommt, dann könnte er ja ihr gemütliches Leben durcheinander bringen. Warum sind die Hohenpriester und Schriftgelehrten nicht zusammen mit den Magiern nach Bethlehem gegangen, um einfach mal zu erforschen, ob sie vielleicht recht hatten, ob an ihrem Bericht irgendetwas dran ist? Warum haben sie nicht wenigstens 1 oder 2 Repräsentanten nach Bethlehem geschickt, um da mal nachzuforschen? Hatten sie zu viel Angst vor dem König Herodes? Oder waren sie zu stolz, um auf Heiden zu hören? Oder war ihnen der Messias im Grunde ihres Herzens einfach völlig egal? Sie wussten wirklich Bescheid, aber sie haben sich nicht darauf eingelassen. Und das ist tatsächlich auch eine Reaktion auf Jesus, die es ebenfalls heute noch gibt. und die auch hier in Deutschland bei ganz, ganz vielen Menschen üblich ist. Es gibt viele Leute, die wissen, dass es bei Weihnachten eigentlich um die Geburt Jesu geht und nicht um diese Dinge hier. Aber kaum jemand lässt sich darauf ein, einmal nachzuforschen, wer dieser Jesus denn überhaupt ist. Es gibt so viele Leute, die ganz viel theoretisches Wissen über Jesus Christus ansammeln, aber Wissen alleine erlöst nicht. Man feiert zwar Jesu Geburt, aber man interessiert sich nicht für ihn. Denn wenn man sich darauf einlassen würde, zu erforschen, wer dieser Jesus ist, dann könnte sich die eigene Welt vielleicht völlig auf den Kopf stellen. Und deswegen wird Jesus lieber als niedliches Baby in der Krippe gelassen. Da stört er das eigene Leben nicht. Die Weihnachtsgeschichte ist zwar schön und romantisch, aber hat nichts mit dem eigenen Leben zu tun. Das ist eine Reaktion, die ganz anders ist als das, wie die Magier aus dem Osten auf Jesu Kommen reagiert hatten. Das waren nämlich Menschen, die wirklich keine Ahnung von Gott hatten. Aber Gott hatte sich ihnen durch ein Wunder offenbart und sie hatten die Wahrheit erkannt. Und sie waren sich nicht zu schade, dann eine weite und beschwerliche Reise auf sich zu nehmen, um diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Sie ließen sich auf die komische Geschichte ein, obwohl sie wahrscheinlich gar nicht alles richtig verstanden haben. Ausgerechnet heidnische Magier erwiesen Jesus Ehre, viel mehr als sein eigenes Volk. Und auch heute noch gibt es solche Menschen, Menschen, die sich von Jesu Wahrheit überzeugen lassen, die sich von ganzem Herzen darauf einlassen und bereit sind, den Preis zu zahlen, um herauszufinden, wer dieser Jesus denn eigentlich ist. Denn Jesus Christus ist tatsächlich Gott, der als Mensch selbst auf die Erde gekommen ist, die er selber erschaffen hatte. Und dieser Mensch ist auch wirklich kein Baby geblieben, sondern Jesus wurde erwachsen. Er zog als Wanderprediger umher. Er heilte Menschen. Er tat viele Zeichen und Wunder. Er lebte ein Leben völlig ohne Fehl, völlig ohne Sünde, wie kein anderer Mensch es jemals konnte. Und deswegen konnte er auch später dann für alle Sünden der gesamten Menschheit als ein reines Opfer dastehen. Durch seinen Tod hat Jesus uns befreit von unserer Sünde, von aller Schuld und aller Schande, die auf uns lastet. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, da hat Gott alles genommen, was in dieser Welt böse und falsch läuft und was wir Menschen verbockt haben, hat es auf Jesus gelegt. Und Jesus hat uns davon befreit. Und wer daran glaubt, der kann wirklich ein Leben ohne diese Last der Sünde leben. Ohne Schuld, ohne Scham. Ein freies Leben. Er kann Jesus folgen. In Dankbarkeit an ihn leben. Und alles von ihm abhängig machen. Und die Frage ist auch heute, sind wir bereit dazu, uns auf Jesus Christus einzulassen? Vielleicht auch dann, wenn er unser geschlossenes Weltbild ab und zu mal aufzubrechen droht. Diese Magier, die waren dazu bereit, sich Jesus hinzugeben. Und ihre Geschenke an Jesus, die können auch die unseren werden. Die Magier haben damals Jesus Gold geschenkt. Und damit haben sie ihn als König geehrt. Und auch wir sind dazu eingeladen, Jesus zum König unseres Lebens zu ernennen, ihm den ersten Platz einzuräumen und ihn den Herrn über uns sein zu lassen. Und die Magier haben Jesus auch Weihrauch gegeben. So wie im Alten Testament die Priester jeden Tag Weihrauch im Tempel zu Gott dargebracht haben. Und damit haben sie ihn auch als den Priester geehrt. Und auch wir können Jesus anerkennen als unseren Priester. Wisst ihr, was ein Priester ist? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Jemand, der zwischen diesen zwei Parteien steht und sie zusammenhält, sozusagen. Und so ist auch wirklich Jesus, unser Mittler, zwischen uns und Gott. Er ist derjenige, der uns mit Gott ins Reine bringen kann, der uns mit Gott verbinden kann. Und die Magier haben Jesus auch Myrrhe gegeben, also einen Balsamharz. Und damit haben sie ihn prophetisch als denjenigen geehrt, der für uns gestorben ist. So wie Myrrhe damals benutzt wurde, um Tote einzubalsamieren. So wie es auch später tatsächlich mit Jesu Leib gemacht wurde. Und so können auch wir Jesus ehren, als den, der sein Leben für uns gegeben hat. Der für uns an unserer Stelle gestorben ist und begraben wurde. Aber der auch wieder siegreich aus den Toten auferstanden ist. Jesus hat für uns gelitten, der ist gestorben, aber zugleich ist er auch der ewige Priester und der ewige König. Wir verehren ihn als göttlichen König. Und gleichzeitig sehen wir auch seine Niedrigkeit und seine Menschlichkeit bis in den Tod hinein, so wie Ingeborg das eben vorgelesen hat, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Und dazwischen steht, dass Jesus unser Priester ist, der Mittler zwischen Gott und Menschen, der uns Menschen Gott nahe bringen kann. Deswegen möchte ich die Predigt heute mit einer Frage an dich beenden. Und zwar, wie ist denn eigentlich deine Reaktion auf Jesus? Verschließt du dich ihm von vornherein, so wie der König Herodes das getan hat? Oder gehst du mit einem Lächeln über ihn hinweg, so wie es die jüdischen Hohenpriester und Schriftgelehrten damals getan haben? Oder gibst du dich ihm hin und verehrst ihn, den wahren Menschen, den wahren Gott, denjenigen, der uns mit Gott verbinden kann, so wie es die Magier getan haben? Ich möchte gerne zum Abschluss der Predigt noch mit uns beten und ich bitte euch, wenn es euch möglich ist, auch dazu aufzustehen. Herr, du bist Gott. Du bist König, Priester, Prophet. Du hast dich selbst als Opfer für uns hingegeben und du bist aus den Toten auferstanden zum ewigen Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, dass du dich so für uns hingegeben hast, dass du bereit warst, selbst als Mensch auf diese Erde zu kommen, die dein Eigentum ist. Wir beten dich an für deine Liebe und für die große Demut, die du an den Tag gelegt hast. Und wir bitten dich, dass du uns jeden Tag neu zeigst, dass du jetzt auch der Herr unseres Lebens sein möchtest. Ja, ich bitte dich wirklich, dass jeder Einzelne, der heute dein Wort gehört hat, sich noch einmal ganz neu fragt, wie seine Reaktion auf dich eigentlich aussieht. Dass du sein Herz ganz neu zu dir ziehst. Bitte segne uns mit deiner Gegenwart, jeden Einzelnen von uns. Wir beten in deinem herrlichen Namen, Jesus. Amen.